Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und herzlich willkommen an Sie alle. Wir wollen beginnen mit einer, wie ich finde, traurigen Nachricht. Andrea Gibson, queere, renommierte Dichterin und Performance-Künstlerin, ist im Alter von nur 49 Jahren am 14. Juli gestorben. Und wir möchten über ihr Schaffen, ihr Wirken sprechen, gleich bei uns im Programm. Und beginnen, würdigen möchten wir sie mit einem Ausschnitt von einem Gedicht, das Gibson geschrieben hat. Nennt sich Every Month und es ist ein wütendes Gedicht. Es geht ums Gebären und sie ist kurz gesagt heilfroh, dass Gibson es nicht musste.
Every month when I get my period, I breathe a sigh of relief and thank God I'm not pregnant. Because you never know when Jesus is coming back and you never know who God's going to choose to be the next Virgin Mary. Personally, I prefer to give birth to Lucifer, a fixer-upper, the kind of kid that'll sit at the Last Supper and complain that Judas got more mashed potatoes. Because God knows the holy have done more damage to this world than the devil ever could.
Andrea Gibson. Wir sprechen gleich über ihr Vermächtnis. Vor 2 Tagen wurde bekannt, Andrea Gibson, nicht-binäre, queere Dichterin und Performance-Künstlerin, ist im Alter von nur 49 Jahren an Krebs verstorben. Und wir möchten auf ihr Vermächtnis, ihr Wirken schauen mit Jérôme Robinet. Er ist Autor, Spoken-Word-Künstler und zuletzt erschienen von ihm beim Hansa Berlin ist Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund. Jetzt bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich, nicht herzlich willkommen, beziehungsweise doch herzlich willkommen den Zuschauer und Zuhörenden. Danke, dass ich da bin.
Als wir Sie heute gefragt haben, welches Gedicht Sie gerne besprechen wollen würden, haben Sie The Year of No Grudges erwähnt. Hier mal ein Ausschnitt.
I think almost everyone tries hard to do good. And just finds out too late, they should have tried softer. I've never in my whole life been level-headed. But the older I get, the more level-hearted. And I think we make gods who look like us for a reason. I think in spite of it all, we trust we can be believed in.
Ja, also frei übersetzt, das Jahr, in dem es keine Feindschaften mehr gibt. Warum haben Sie gerade das Gedicht ausgesucht?
Aus mehreren Gründen. Zum einen ist es ein Text, der mich tief berührt. Es geht tatsächlich um Groll, also um den nachtragenden Groll, den wir manchmal hegen. Und es ist ein Appell an unsere Menschlichkeit, an unsere Verletzlichkeit, auch gegenseitig einzusehen und zu akzeptieren. Und das ist auch, wie Andrea Gibson oft das so meisterhaft schafft, berührend und zugleich aber humorvoll zu sein. Ja.
Ja, das Sanfte, das Humorvolle, das ist auch das, was ich zuerst bei ihr sofort wahrgenommen habe. Welche Bedeutung hat Gibson denn vor allem auch für die queere Community?
Also große Bedeutung, ich wollte gerade jetzt das in Präsenzform dabei bleiben. Andrea Gibson hat einfach vielen Menschen aus der Seele gesprochen. Sei es queere Jugendliche, die dadurch gelernt haben, sich selbst zu lieben. Oder jetzt gerade Menschen mit Krebs, die dann weniger Angst vor dem Sterben hatten. Eltern, die durch Andrea Gibson ihre Transgender-Kinder besser verstanden. Es gibt einen wunderbaren Artikel gerade im englischsprachigen, ich glaube, Times, ich müsste nochmal nachschauen, jedenfalls, wo viele Menschen zum Wort kommen und eben erklären, was Andrea Gibson für sie bedeutet hat. Und eine Sache auch, warum ich diesen Text ausgewählt habe. Andrea Gibson hat sehr oft im Netz performt, also Texte oder Auszüge davon auf Instagram beispielsweise vorgelesen. Und bei diesem Text war das ein ganz besonderes Publikum, und zwar Hunde. Da sehen wir 4 Hunde sitzen oder liegen auf dem Teppich in Andrea Gibsons Küche und hören aufmerksam zu, wie Gibson dieses Gedicht vorträgt. Oder zwischendurch sprach Gibson die Hunde auch direkt an und die Hunde so Ohren gespitzt, oder mit dem Schwanz gewedelt oder gebellt. Und ich finde, das ist nicht nur süß, sondern auch ziemlich klug, so ein Publikum aus Hunden vor sich zu haben. Weil? Denn Gibson zeigt eigentlich damit, Poesie ist nicht nur für Menschen da. Mhm. Und Zuhören, Verbindung, Gefühl, nicht an Sprache gebunden ist oder an einer bestimmten Gattung. Und wo oft eben traditionell das Menschenbild sehr eng gefasst wurde, weiß, männlich, heterosexuell und alles, was davon abweicht, schnell als anders oder weniger wert gesehen wird, sagen queere Perspektiven, diese Idee vom Menschen ist nicht neutral. Sie wurde historisch gemacht und dient oft dazu, Macht auszuüben. Über Frauen, über queere Menschen, über Tiere auch.
Aber können Sie vielleicht, ja, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, können Sie vielleicht kurz einordnen, warum sie sich gerade für die Hunde entschieden hat? Oder war das sozusagen nur in dem Gedicht der Fall von Gibson?
Ah ja, einfach weil Andrea Gibson drei Hunde besessen hat. Also das war einfach Andrea Gibsons Hunde.
Okay.
Die eigenen Hunde als Publikum. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich performe sehr oft meine eigenen Gedichte vor meiner Katze.
Und Sie haben aber auch gerade erwähnt, dass Sie sich auf Instagram auch groß, dass Andrea Gibson auf Instagram groß inszeniert hat, auch was an Performation sie geliefert hat. Und auch die Frau von Gibson hat ja veröffentlicht, auch mit einem Gedicht, wie der Abschied ablief. Und so erfuhren, glaube ich, sehr viele vom Tod von Andrea Gibson. Und nun ist die Anteilnahme auch gerade sehr groß, vor allem auf Social Media. Gibson hat ja auch durchs Dichten eine starke aktivistische Arbeit geliefert. Ist das auch eine Besonderheit von ihr, auch vor allem im Kontext aktueller Backlashes, wenn es um Queerfeindlichkeit geht?
Ja, in der Tat. Also genau diese Verbindung von Poesie, von Performance und Aktivismus. Also Andrea Gibson hat einfach Räume geöffnet, in denen sich Menschen gehalten gefühlt haben oder Halt gefunden haben. Und als Beispiel für diesen Aktivismus oder wie Gibson eben den eigenen Raum genutzt hat, um politische Botschaften zu transportieren. Es gab lange in den USA ein Musikfestival, das ist The Michigan Women's Music Festival, auch Mitch-Fest genannt. Und dieses Festival hat im Laufe der Zeit eine transfeindliche Politik angeführt. Und zwar, Transfrauen waren nicht mal als Publikum zugelassen. Und um diesen Ausschluss von Transfrauen entgegenzusetzen, haben viele KünstlerInnen, die eingeladen waren zu performen, ihre Teilnahme abgesagt. Und Andrea Gibson war zum Beispiel eine von den PerformerInnen, die dann gesagt haben, gut, in Solidarität mit Transfrauen werde ich nicht mehr auf dem Musikfestival Mitch-Fest auftreten.
Also sehr stark auf jeden Fall im Wirken von Andrea Gibson. Jerome Robinet, Autor, Spoken Word-Künstler. Mit ihm sprachen wir über das Vermächtnis der nicht-binären Dichterin Andrea Gibson, die am 14. Juli im Alter von 49 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke.
Was treiben junge Menschen, vor allem junge Männer, eigentlich bei TikTok, wenn sie eine oder auch mehrere Stunden auf der App rumswipen? Wie groß ist die Gefahr, dass sie sich dadurch eventuell radikalisieren gegen Frauen? Das neue Doku-Hörspiel Hacking the Manosphere geht dieser Frage nach. Manosphere meint ein loses Netzwerk, in dem sich verschiedene frauenfeindliche Strömungen verbinden. Und die Gruppe Online-Theater Live hat dafür selbst falsche Accounts geschaffen, eigene Inhalte kreiert, um ja mit ihren Videos auch zu deradikalisieren. Kathi Kraft ist Teil dieser Gruppe, die erforscht, inwiefern das Internet das größte Theater unserer Wirklichkeit ist. Bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Hallo und herzlich willkommen.
Hi, ja, vielen Dank, dass wir darüber sprechen können.
Ja, gerade über TikTok können sich ja Fantasien über männliche Vorherrschaft ausbreiten. Ein Schritt gegen die Ohnmacht, selbst die Ästhetik aufzugreifen und sich mit eigenen Accounts da reinzuhängen, war das so ein bisschen euer Impuls als KünstlerInnen-Kollektiv?
es war kein Impuls, das war das Ergebnis von einer ziemlich langen Recherche, dass wir echt überlegt haben, wie können wir dieses Mal bei einem Projekt auch wirklich die Zielgruppe erreichen. Das ist halt mit so Theaterprojekten eigentlich nicht so leicht. Oft landet man da doch in so seiner eigenen Bubble. Und nachdem wir uns da echt länger mit beschäftigt haben, haben wir eben gemerkt, wir müssen halt diese Ästhetik benutzen, diese Sprache, die Musik. Es ist eben auch gut dafür, auf TikTok zu sein, um wirklich der Zielgruppe zu zeigen, wir meinen euch, wir nehmen euch ernst, wir möchten mit euch sprechen.
Du siehst immer mehr Männer, die so waren wie du. Die auch lost waren und es jetzt geschafft haben. Die jetzt Geld haben. Eine krasse Ausstrahlung, ein Ziel und den Körper. Vielleicht solltest du das doch mal versuchen. Dein Kumpel hat es ja auch schon gesagt. Mal mit ins Gym, dann sieht die Welt schon anders aus. Aber du bist eben nicht so wie die Typen auf TikTok. Nur noch ein Video, sagst du dir. Dann räumst du auf. Du swipest weiter.
Das heißt also, ihr habt die Ästhetik aufgegriffen, indem ihr verschiedene Accounts geschaffen habt. Wie ist es euch denn gelungen konkret, also progressive Inhalte zu kreieren und trotzdem in diese maskulinen Filterblasen vorzudringen?
Naja, wir haben halt einfach uns auch erstmal selber auf TikTok begeben. Wir haben als Kollektiv jeder sich selbst so einen Recherche-Account gemacht, der eben ganz neu war. Ich habe sogar noch so ein altes Handy von mir zurückgesetzt, dann mit einer neuen E-Mail-Adresse mir vorgestellt, ich bin irgendwie ein 18-jähriger Typ, was sind so meine Hobbys, was sind meine Freizeitbeschäftigungen, was treibt mich sonst noch so um, und dann eben versucht, als diese Person TikTok zu benutzen und zu gucken, was für Videos werden mir da in den Feed gespült.
Wie waren da die Reaktionen auf euer Experiment? Also auch in den Kommentarspalten und in persönlichen Nachrichten. Wie haben die Menschen reagiert?
Naja, also das hat sich halt über den Zeitraum von so 3 Monaten entwickelt, würde ich sagen. Und man merkt schon, dass Leute da über den Zeitraum vielleicht auch eher so ein bisschen wie so eine Bindung zu diesen Accounts eingegangen sind. Also es gab natürlich auch ein paar blöde Kommentare, aber es gab wirklich erstaunlich viele positive Kommentare, die gesagt haben, danke, das habe ich gebraucht, oder vielen Dank, dass ihr das macht, oder auch wir hatten ja ganz am Ende der Kampagne, haben wir auf jedem Account sozusagen wie so ein Reveal-Video gemacht, wo wir gesagt haben, hey, das war ein Projekt, das ist jetzt zu Ende, wenn ihr mehr Infos möchtet, geht hier auf diese Website. Auch da gab es eher so Reaktionen wie Danke oder so und nicht irgendwie schlechte Reaktionen. Und zudem kommt schon auch, dass halt Leute uns auch private Nachrichten geschickt haben. Auch da haben Leute sich geöffnet mit irgendwie Sachen, die sie von sich privat erzählt haben. Und das war irgendwie total berührend und eigentlich auch super schade, dass wir da nicht noch mehr Zeit und Kapazitäten hatten, um das weiterzuführen.
Das heißt, ihr habt tatsächlich die Manosphere durchbrochen und was habt ihr über das Projekt gelernt, zusammenfassend gesagt?
Schwer. Voll schwierig, das sind irgendwie so viele Themen, die sich da so vermischen. Aber ich glaube, ein großer Teil, den ich jetzt für mich so als ganz besonders mitnehme, ist eben dieses, wie kann man Leute erreichen, mit denen man vielleicht erstmal nicht gleich so eine Verbindung spürt oder mit denen man nicht gleich auf so einer Wellenlänge ist. Und da einfach die ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören und sie versuchen, dort abzuholen, wo sie sind, dass das eben eine richtig gute Methode ist und dass das auch irgendwie oft so Türen öffnet, die man vielleicht vorher nicht gespürt hat oder die man vorher nicht wahrnehmen konnte. Also ich habe das Gefühl, heutzutage ist es super leicht, Leute in so Schubladen zu stecken und es fühlt sich dann so total hoffnungslos an. Wie können wir überhaupt da jetzt was dran ändern oder wie können wir überhaupt wieder irgendwie einen Zugang zueinander finden? Und ich glaube, dieses Projekt hat zumindest für mich gezeigt, dass da auf jeden Fall Raum ist für Gespräche und dass man auch Leute, also das sind ja nur einzelne Impulse, die wir da geben können, aber jeder Impuls ist es doch wert, irgendwie das zu versuchen.
Du swipest weiter. Noch 5 Minuten. Du suchst nach dem Gefühl, verstanden zu werden. Und plötzlich kommt das hier.
Hör auf zu kämpfen, Mann! Ständig kämpfst du. Entweder mit Fäusten oder in irgendwelchen Challenges. Stärker sein, schneller sein, mehr Muskeln haben, mehr Frauen abkriegen. Wozu dieses ganze Kämpfen? Warum? Ich habe keinen Bock mehr drauf, besser sein zu müssen. Und dass du denkst, du müsstest besser sein als ich. Ich will, dass wir eine Verbindung miteinander aufbauen. Ich will deine Gedanken, deine Sorgen und deine Gefühle ernst nehmen. Und ich will sie verstehen. Und ich will so darauf reagieren, dass du dich von mir gesehen hast. Weil du mir wichtig bist.
Ja, das war ein Ausschnitt aus dem neuen Doku-Hörspiel Hacking the Manosphere. Geht der Frage nach, wie und warum sich Männer, junge Männer im Netz radikalisieren gegen Frauen. Man muss ja dazu sagen, es ist ja teilweise, wenn es um Radikalisierung geht, um das Thema Femizide, Adolescence, eine Miniserie auf Netflix, die gerade eine Emmy-Nominierung bekommen hat, das ist die wichtigste US-Auszeichnung für TV, behandelt ja auch das Thema toxische Männlichkeit, die bis hin, ich habe es gerade erwähnt, zu Femiziden führt und geht aber auch einer Frage nach, die du gerade ein bisschen auch, finde ich, veranschaulicht hast, wie sehr muss man dieses Bild, was Männer haben durch entweder die Gesellschaft oder sich selbst durch das Patriarchat, wie sehr muss man dafür Verständnis aufbringen? Und wenn es so ernst wird, wenn es um Leben und Tod geht, dann finde ich es schwer, da tolerant zu bleiben.
Dazu muss man, glaube ich, ja schon auch noch sagen, dass sich unser Projekt jetzt nicht an Leute wendet, die da schon total tief drin stecken. Es geht eher um diesen Bereich der Radikalisierung, ne? Und ich glaube, da sind ja Leute nicht, also die wachen nicht auf und beschließen irgendwie total radikal zu werden, sondern das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Das sind Monate oder Jahre, wo man immer wieder diesen gleichen Inhalten oder diesen gleichen Impulsen ausgesetzt werden, diesen Erzählungen von wegen, ja, es liegt nicht an dir, du musst nur mehr Sport machen, die Frauen heutzutage sind halt alle, was weiß ich, irgendwie, denen kann man nicht mehr vertrauen oder so. Ich glaube, da braucht man einfach auch andere Stimmen. Und ich glaube, man muss auch wahrnehmen, dass halt, also ich kann ja nur für mich sprechen in meiner Jugend, ich war sehr unsicher, ich habe bestimmt auch Sachen gemacht oder gesagt, die ich heutzutage irgendwie nicht mehr machen würde. Und genauso geht es halt jungen Männern auch, die sind auch super unsicher, die sind vielleicht auch unzufrieden in Bereichen mit ihrem Leben und die brauchen trotzdem jemanden, der sie irgendwie ernst nimmt und mit ihnen spricht und man muss ihnen vielleicht auch beibringen, dass sie mit Leuten darüber sprechen dürfen. Ich glaube, das ist erstmal so ein Basic-Ding, was wir allen Menschen näher bringen sollten in unserer Gesellschaft und wie jetzt irgendwie, wie man Leute erreicht, die schon wirklich so ganz tief drinstecken, da braucht man, glaube ich, auch nochmal andere Kompetenzen. Das hätten wir jetzt vielleicht mit unserem Projekt nicht schaffen können einfach.
Also es ist wirklich ein super spannendes Projekt, was ihr da angelegt habt, beziehungsweise womit ihr angefangen habt. Wie geht es denn weiter mit Blick in die Zukunft? Habt ihr da auch nochmal mit WissenschaftlerInnen vielleicht eine langfristigere Planung?
Wir als Kollektiv schauen einerseits, ob wir das, was wir jetzt angefangen haben, ob wir das in irgendeiner Art und Weise fortführen können, so für uns. Und müssen da uns eben um Fördermittel bemühen. Wir sind auch in Kontakt mit WissenschaftlerInnen, die da uns vielleicht in Zukunft begleiten möchten. Wir schauen aber andererseits auch, dass dieser Ansatz, also dieser Gedanke, das Hacking, um seine Zielgruppen zu erreichen und das irgendwie online zu machen, dass der sich verbreitet, dass wir den teilen mit ganz vielen anderen Menschen, auch KünstlerInnen, weil eben dieser Gedanke, dass Social Media das größte Theater unserer Wirklichkeit ist, den wollen wir eben hochhalten und auch dazu aufrufen, dass man da ja wie so eine Balance schaffen muss. Wir können ja nicht die schlechten Inhalte verbieten, also teilweise ja, aber viele eben auch nicht, aber wir können auf jeden Fall andere Auswahlmöglichkeiten bieten, weil die jungen Leute sind ja irgendwie nicht alle doof oder so, sondern die sind halt auf der Suche.
Kathi Kraft, Teil des Online-Theater Live. 3 Monate lang hat das Kollektiv aus dem Projekt gearbeitet, an dem Projekt gearbeitet, in dem sie mit Fake-Accounts antifeministische Filterblasen zu hacken versucht haben. Das Hörspiel Hacking the Manosphere finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Kultur-App oder linear bei uns im Programm morgen Abend um 22:05 Uhr. Und heute Abend spielt Norwegen gegen Italien. Am Samstag tritt Deutschland im Viertelfinale gegen Frankreich an. Anpfiff ist jeweils um 21 Uhr. Bis zum 27. Juli steht in der Schweiz die Fußball-Europameisterschaft der Frauen an. Und zur EM hat sich das erste Magazin für Frauenfußball in der Schweiz gegründet. Frau Müller heißt es und wir sprechen mit einer der Macherinnen jetzt in
Das Lesen der Anderen.
Und da begrüße ich Andrea Bleicher, Journalistin, jetzt zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Hallo.
Hallo.
Ja, als erstes müssen wir natürlich klären, warum heißt Ihr Magazin Frau Müller und wie ist es entstanden?
Ja, also in Deutschland denkt man ja oft, es wäre nach Gerd oder Thomas Müller benannt, ist es aber tatsächlich nicht. Sondern es hat sich in der Diskussion ergeben, wir hatten eigentlich zuerst einen ganz anderen Titel im Sinn und dann haben wir gesagt, nee, es muss was Einfaches sein, wieso nicht Frau Müller? Und da sind wir da dabei geblieben. Das war eigentlich dieser ganze Entstehungsprozess eigentlich recht kurz, weil wir uns so im Vorfeld der EM haben wir gedacht, ja, wieso macht niemand ein Magazin zur EM? Und haben dann beschlossen, dann machen wir es einfach selber.
Und genauso selbstbewusst und witzig muten auch Ihre Texte an. In einem kurzen geht es beispielsweise darum, dass Frauenfußball bessere Songs braucht, das uninspirierte Ole Ole nervt, habe ich jetzt kurz paraphrasiert. Was schlagen Sie denn vor?
Ja, das war, wir haben eine Playlist im Magazin. Wir dachten, im Frauenfußball gibt es ja auch die Chance, dass man ein bisschen origineller sein kann als eben das Ewige, was man in den Männerspielen hört. Und wir haben da das versucht so zusammenzustellen, dass man irgendwie denkt, ja, kann man vielleicht auch mitsingen. Ich hatte auch mal noch auf der Playlist, weil ich ein Mädchen bin. Das hatte dann irgendwann keinen Platz mehr. Aber eigentlich ist das so lustig und inspirierend sein, dass man denkt, ja, eben, neue Chance für Frauenfußball mit besseren Songs.
Dann bleiben wir doch mal bei den Vergleichen. In einem anderen Text geht es um doppelte Standards, welche Skandale sich Profifußballer wie Beckham oder auch Ronaldo leisten dürfen und gleichzeitig weiterhin Werbedeals bekommen. Und da nennen sie die Schweizerin, die Fußballerin Alicia Lehmann, hat auch über 16 Millionen Follower auf Instagram. Was zeichnet sie aus und warum ist sie Vorbild?
Ja, also es fällt natürlich auf, Alicia Lehmann eben hat sehr viele Follower auf Instagram. Das sorgt dann auch gleich für Kritik. Dann sagt man, ja, die Frau ist ja mehr Influencerin als Fußballerin. Das ist dann quasi der Doppelstandard. Das interessiert dann bei den Männern ja niemanden. Ronaldo gibt es auch in der Unterhose. Da heult dann auch niemand drum. Und wir sagen, Sister is doing it for herself. Also Alicia Lehmann macht das genau richtig. Sie macht das in einem Feld, wo es für die Frauen halt auch nicht allzu viel Geld zu verdienen gibt bei den Clubs im Fußball. Da können ja viele noch gar nicht davon leben. Hat sie einen Weg gefunden, auch etwas zu monetarisieren und natürlich auch ein Vorbild zu sein für andere Mädchen, die halt Fußball spielen wollen. Die sehen sie und die Leute sind dann schon ganz arm, wenn man sie dann dafür kritisiert, dass sie sich schminkt und so weiter und so fort. Also davon sollte man ablassen und denken, jawohl, Alicia Lehmann, hier ist Team Lehmann, das macht sie schon richtig.
Dann bleiben wir nochmal bei der aktuellen EM. Man sieht ja auch immer wieder in den sozialen Medien Bilder von den Fanwalks. Da laufen zum Beispiel die Fans von zwei Mannschaften gemeinsam zum Stadion. Bei Männern fast undenkbar, oder? Was ist bei den Fans des Frauenfußballs anders?
Ja, das fällt auch total auf. Also alle, die jetzt an der EM sind, die merken das auch. Also und wenn man immer davon redet, ja, was muss man im Frauenfußball anders machen, was kann man sich vom Männerfußball abgucken, würde ich jetzt sagen, das soll sich der Männerfußball vom Frauenfußball abgucken. Dieses Gemeinsame, dass man zusammenfindet, man ist hier für eine Party, für die Spiele, man kann miteinander, Gewalt gibt es nicht, und das ist natürlich schön zu sehen. Also die Leute finden zusammen und haben quasi dieses Element, das Fußball, das hat man ja vielleicht fast vergessen, aber Fußball soll ja auch zusammenführen und das passiert hier im Fußball der Frauen, passiert das jetzt exemplarisch. Und ich glaube, das können sich die Clubs der Männer und auch die Nationalteams der Männer und die Fans der Männer vielleicht sich jetzt auch mal abschauen und sagen, doch, das können wir auch.
Und noch abgucken von den Frauen würde mich interessieren, was sie darüber denken, ist das Thema Homosexualität. Es gibt weltweit zehntausende Profifußballer, aber bislang hat sich kaum ein Mann öffentlich als homosexuell geoutet. Warum ist das bei Frauen einfacher oder auch selbstverständlicher?
Ja, ich glaube, bei den Frauen ist es selbstverständlich. Und das hat natürlich auch mit dem Aspekt zu tun, den wir schon gerade besprochen haben. Also die Fans, die sind natürlich auch völlig, sind auch anders gestrickt. Also da passiert dann nichts, wenn man sich outet. Und das ist wohl, auch das kann man sich abschauen. Also irgendwie dieses Homophobe, das gibt es nicht im Frauenfußball. Also die Fans sind divers. Das ist auch sehr interessant. Die Spielerinnen werden da natürlich auch unterstützt. Also diesen Backlash, den gibt es dann halt nicht. Und das ist natürlich auch schön. Und man sieht eben auch, das ist alles normal und kein Grund, also es gibt keinen Grund, sich zu verstecken, diese Beziehungen zu verstecken.
Dann kommen wir nochmal auf Ihr Magazin zurück. Sie haben in einem kurzen Text auch den Versuch beschrieben, wie Designerinnen versuchen, das ja für sie männlich geprägte Fußballtrikot neu zu gestalten. Was beobachten Sie da gerade auch in der Schweiz und vor allem auch genau an diesen alternativen Faneditionen?
Ja, das ist ja auch sehr interessant. Also das Tragen von Fußball-Jerseys ist ja schon in den letzten Jahren so ein bisschen in Mode gekommen. Bezeichnenderweise nennt man es Bloke-Core. Also man denkt, das hätte grundsätzlich etwas mit Männern zu tun, hat es natürlich nicht. Und das ist ja auch interessant, dass die Designerinnen jetzt auch versuchen, diese Trikots für sich zu reclaimen und dann auch sehr originelle und interessante Trikot-Mini-Editionen machen, die dann vielleicht nicht zwingend etwas mit einem Club zu tun haben, vielleicht schon. Aber ich finde diese Schnittstelle Mode und Fußball, die wird hier auch ganz interessant ausgelebt und das befruchtet sich gegenseitig. Und ich finde, das ist auch etwas sehr Schönes am Frauenfußball, dass es sehr viel Platz hat für Kreativität und eben auch Kunst.
Und das zeigt das Magazin. Frau Müller sammelt Abonnentinnen und möchte dann zweimal im Jahr und zu großen Turnieren erscheinen. Ich sprach mit einer der Macherinnen, Journalistin Andrea Bleicher. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank.
Während in Deutschland die Stimmung in der Filmwelt im Keller ist, weil unter anderem die Auftragslage stockt, ist es in Spanien genau umgekehrt. Die Film- und Serienproduktion boomt und im Norden von Madrid ist eine riesige Filmstadt entstanden, nach den Pinewood Studios, südlich von London die zweitgrößte Europas. Beigetragen zu diesem Erfolg hat eine großzügige Förderung durch den Staat, aber der Aufstieg der spanischen Filmindustrie hat seine Wurzeln in einer Entwicklung, die schon nach dem Ende der Franco-Diktatur begann. Christian Berndt über das neue spanische Filmwunder.
We aim to become the Hollywood of Europe.
Spanien soll das Hollywood Europas werden, das verkündete Premierminister Pedro Sanchez vor 4 Jahren bei einem Besuch in Los Angeles. Dafür investierte ab 2021 seine Regierung 1,6 Milliarden Euro in die heimische Filmwirtschaft. Und tatsächlich, Spanien erlebt einen Produktionsboom sondergleichen. Im Norden Madrids entstand mit der Madrid Content City sogar Europas zweitgrößtes Filmproduktionsgelände mit 12 Studiohallen. Der Vergleich mit Hollywood ist dabei keineswegs abwegig, meint Ralf Junker-Jürgen, Romanist an der Universität Regensburg und Experte für spanisches Kino.
Da ist wirklich was dran. Also es ist tatsächlich so, dass 2022 erstmals in der Geschichte Spanien die höchste Spielfilmproduktion hatte in Europa. Und zwar mit über 320 Produktionen. Das war also wirklich atemberaubend. Wenn man auch bedenkt, dass Netflix im Norden von Madrid ein großes Studio gebaut hat mit 20.000 Quadratmetern, dann zeigt das, wie wichtig Spanien als Drehort und Produktionsland geworden ist in Europa.
Dass die Regierung die Filmwirtschaft so stark fördert, überrascht Juncker Jürgen nicht. Nicht nur, weil es in Spanien traditionell eine hohe Kulturförderung gibt.
In Spanien ist die Filmlandschaft relativ stark politisiert. Spanien galt ja immer als Zwei-Parteien-Staat, die Sozialisten und die Konservativen. Und es ist tatsächlich so, dass die Sozialisten wahrscheinlich davon ausgehen, dass es ihnen zugutekommt, wenn sie in die Filmindustrie investieren, weil eben auch sehr viele Filme sehr progressive Inhalte haben.
Dass gerade Spanien zurzeit erstaunlich viele internationale Produktionen anzieht, hat landestypische Gründe, erklärt Gregorio Belinchon, Filmredakteur der spanischen Tageszeitung El País.
For international production, the landscape helps. There are deserts, mountains, gold.
Spanien ist als Drehort für internationale Produktionen attraktiv, wegen seiner Vielfalt. Schneebedeckte Berge, Wüstenlandschaften, Strände. Und dank des Tourismus verfügt das Land über eine erstklassige Infrastruktur. Die neue Filmstadt Madrid, Content City, wird vor allem für Serien und internationale Formate genutzt, sagt Belinchon. Für das spanische Kino selbst sei sie weniger wichtig. Aber das brauche es auch nicht. Der spanische Autorenfilm erlebe ohnehin gerade eine neue Blüte. Wir erleben gerade einen großartigen Moment, sagt Belinchon. Der spanische Film ist auf internationalen Festivals seit Jahren erfolgreich und besonders stark sei aktuell eine neue Generation von Regisseurinnen. Sie bringt neue Themen, neue Perspektiven ins Kino. Auch Ralf Junker-Jürgen hat das beim diesjährigen Festival in Malaga beobachtet.
Es waren zum ersten Mal eben mehr Regisseurinnen als Regisseure und sehr persönliche, ungewöhnliche Themen. Das war auch ein Film, der in Malaga gewonnen hat. Der hatte in Panorama von Berlin hatte der den Publikumspreis geholt. Der heißt Sorda, also taub.
Sorda erzählt die Geschichte einer gehörlosen Mutter. Inklusion, so Junker-Jürgen, ist derzeit ein zentrales Thema im spanischen Kino, auch im Mainstream. Seit Jahren ist Spanien auf der Berlinale stark vertreten. 2022 etwa gewann Alcaraz den Goldenen Bären.
Aber auch 23 gab es wichtige Preise und auch 25 jetzt. Also im Moment sind die einfach unglaublich stark. Und wenn man sich anschaut, wie viel die produzieren, würde ich mal mich so weit aus dem Fenster hängen und sagen, wir haben im Moment so eine Art goldenes Zeitalter des spanischen Kinos.
Dieser Erfolg ist das Ergebnis eines langen Prozesses, so Junker-Jürgen. Unter der Franco-Diktatur galt der spanische Film als rückständig. Doch schon in den 60er Jahren begann die Gesellschaft sich zu wandeln durch den Wirtschaftsaufschwung und die Popkultur.
Musik, Beatles, Rolling Stones, die sind natürlich auch in Spanien aufgetreten. Also die nehmen teil an dieser, sage ich mal, kulturellen Erneuerungsbewegung am Ende der 60er Jahre. Und in Madrid entsteht eine relativ freie Subkultur und da konnte man sich vollkommen frei bewegen.
Pedro Almodóvar war es, der diese Subkultur nach dem Ende der Diktatur ins Kino brachte. Er gilt als Wegbereiter des modernen spanischen Films, der ab den 90er Jahren international große Erfolge feiern konnte. Dass Serienproduktionen dem Kinofilm schaden, glaubt Junker-Jürgen nicht. In Spanien gäbe es seit den 1980er Jahren einen engen Austausch zwischen Film und Fernsehen. Serien haben dort Tradition. Was dem spanischen Kino aber zu schaffen macht, das Publikum. Zwischen dem spanischen Publikum und dem heimischen Autorenfilm fehlt die Verbindung, sagt Belinchon. Hollywood hat im Kino die Oberhand. Und selbst in einem Land mit blühender Produktion bleiben große Teile der Gesellschaft filmisch unterrepräsentiert. Auch das ist ein Problem, nicht nur in Spanien, sondern ebenso im deutschen Kino.
Christian Behrendt darüber, wie Spanien ein europäisches Hollywood werden möchte.